König Jesus, wir danken dir, dass du dein Reich baust auf der ganzen Erde, an die Enden der Nation, aber auch hier in Berlin, in den verschiedensten Stadtteilen. Wir danken dir für Friedrichsfelde. Wir rufen deine Herrschaft aus über diesen Bezirk, deinen Namen. Wir sagen, Herr, such die ganze Region heim. Die Menschen, die dort seit Jahren zu Jahrzehnten wohnen, auch die frisch Zugezogenen, die Studenten dort. Herr, wir beten, dass du den ganzen Bezirk deine Liebe offenbarst, Heiliger Geist, und dass du den Namen Jesu dort verherrlichst. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Beten und fürs Mitbeten. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass ihr da seid. Gerade weil wir das ist eine unserer Stadtteilarbeiten in Friedrichsfelde. Es wird eine neue gestartet werden in Kreuzberg. Das macht der Mario mit seiner Frau Doshiba. Die haben heute Nachmittag ein Infotreffen um 14 Uhr im Blaugold, wenn euch das interessiert. Das ist unverbindlich. Wenn du dort vorbeikommst, musst du nicht zwingend mitmachen, aber da hörst du, was sie auf dem Herzen haben und was Gott ihnen so gezeigt hat und was sie dort mit Gott erleben wollen. Dazu herzliche Einladung. Genau, ich glaube, es ist auch ein Einsatz im Mauerpark. Also richtig was los, wenn ihr heute Mittag noch was zu tun braucht. Genau, parallel heute haben wir auch den Neustart-Gottesdienst. Hatten wir gestern ein Tagesseminar. Der findet gerade parallel statt bei uns im Gebetsraum. Auch da hat Gott wunderbare Sachen gemacht. Und wir sind eigentlich in einer Serie, die letzte Woche begonnen hat, die da heißt Du und Ich. Da geht es über Leben, Liebe, Sexualität, Kinder und so weiter und so fort. Und heute die Predigt ist nicht Teil der Serie, in gewisser Weise schon, weil wir haben letzte Woche begonnen, darüber zu sprechen, dass Leben gelingt, wenn Jesus im Zentrum unseres Lebens ist. Amen. Und dass, wenn wir sein Wort hören und sein Wort auch umsetzen, wenn dieser Wunsch in uns ist, dass wir sagen, Jesus, sag mir, was dir wichtig ist, zeig mir, was dir wichtig ist, und dass wir in unserem Herzen diesen Wunsch tragen, unser Leben so zu gestalten, dass das der Herzschlag ist, dass wir sagen, Jesus, ich will, was du willst. Da darf man reinwachsen, da darf man ringen, da darf es Prozesse geben, aber diese Grundsatzentscheidung, Gott, ich möchte, was du willst und ich möchte das hören durch dein Wort, zeig mir, was dir wichtig ist. Und in diesem Kontext gibt es heute eine Predigt, die ist der gleiche Herzschlag und doch ist sie nicht wirklich Teil der Serie. Ihr könnt mal das Bild an die Wand schmeißen. 3,5, eine Generation bereitet sich vor. Die meisten von euch wissen, wir haben eine Konferenz im November vom 15. bis zum 17. November und ich verwende eine ganze Predigt, um euch dafür einzuladen. Und zwar, weil wir so diesen Herzschlag rübergeben wollen, was ist das eigentlich? Warum machen wir das? Was macht der Heilige Geist gerade? Was ist auf seinem Herzen? Ist ein schönes Logo, die Krone und so weiter und so fort. Ich verrate euch nicht, was 3,5 bedeutet. Aber vielleicht findet ihr es raus in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder spätestens an der Konferenz. Ab heute sind die Anmeldungen auch möglich. Also ihr könnt euch auf der Homepage anmelden. Die Konferenz wird etwas kosten. Dazu sage ich jetzt nicht viel. Wir sind hier im Kino, haben das Kino für 3 Tage gemietet. Das wird auch super spannend. Die ganze Lounge gehört uns. Das heißt, wir haben 500 Plätze. Circa, nicht ganz. Und wir sind mal gespannt, wie das angenommen wird. Wir haben gar keine Ahnung, sind wir froh, dass 250 da sind oder müssen wir gucken, ob wir doch einen anderen Raum bekommen. Das wird breiter beworben werden. Ich werde das gemeinsam, wir als Team hier aus der Gemeinde, verschiedene Personen von uns. Und dann wird ein Hauptsprecher mit sein, der Wes Hall aus Kansas City, jetzt in Stuttgart. Für die unter euch, die ihn nicht kennen. Es gibt ein Gebetshaus in Kansas City, das ist im mittleren Westen in den USA. Dort gibt es eine ganze Geschichte, wie Gott es aufgebaut hat, eine prophetische Geschichte. Die beten dort seit 1999 Tag und Nacht ununterbrochen. Und 2010 hat der Heilige Geist dort die Gemeinde auf ganz wunderbare Art und Weise besucht. Und was mich manchmal begeistert ist, dass Gott nicht immer im Hauptgottesdienst hereinbricht in großer Kraft, sondern manchmal beginnt er auch in den Nebentreffen, in der Hauskirche, im Gebetsraum, in einem Seminar. Und so war das dort. Es war nicht im Gottesdienst, sondern es war morgens eine Andacht bei den Studenten, die er geleitet hat. Und er ist aus England, er ist Anwalt, er ist sehr seriös. Und er hat dort gelehrt und plötzlich ist der Heilige Geist, seine Gegenwart, so stark gekommen und immer stärker gekommen, sodass die Leute angefangen haben, Nachrichten zu schreiben an die anderen. Ey, kommt mal vorbei, Gott bewegt sich, Gott bewegt sich. Und plötzlich wurden Leute geheilt, befreit, sind zu Boden gegangen. Gottes Geist ist so gewaltig ausgebrochen, sodass hier abends über 1000 Leute da waren, haben dann das in den Hauptraum verlegt und haben einfach dem Herrn Raum gegeben und es hat nicht mehr aufgehört über Tage, Wochen und mehrere Monate. Und ihn, diesen Wes Hall, der eigentlich ganz seriös ist, hat Gott gebraucht, diese Ausgießung des Geistes mitzuleiten, gemeinsam mit seinem Freund Alan Hood. Und Gott hat da so viele Menschen geheilt, so viele Menschen berührt. Und eigentlich hat er dort eine sichere Position gehabt. Der war, ist dort top angesehen, kannst du sagen, war zweiter, dritter Mann dort vor Ort. Und dann hat er eine Anfrage bekommen aus Stuttgart, ob er ins Gospelforum kommt und ob er dort nicht Pastor sein möchte und die Revival School dort übernehmen möchte. Und ich weiß nicht, wie lange er darüber nachdenken musste, wie viel er das bebeten musste, mit seiner Frau besprechen musste und so weiter und so fort. Aber er hat sich letztlich dazu entschieden, und zwar, weil er seit den 80er Jahren wusste, durch eine Prophetie, die er gehört hat, dass Gott einen Plan hat, bevor sein Sohn zurückkehrt, dass es große Turbulenzen und Herausforderungen geben wird, global, das sehen wir schon in seinem Wort, aber auch in Europa. Und dass in dieser Zeit Gott London und Berlin aufrichten wird als Orte voll der Herrlichkeit Gottes. Diese Worte waren vor 20, 30 Jahren, Anfang der 90er, in charismatischen Kreisen total bekannt. Gott hat es so bestätigt, sich so dazugestellt. Und jetzt sind einfach 20 Jahre ins Land gegangen und die Worte sind verschüttet. Viele haben die nicht mehr vor Augen, viele wissen gar nicht mehr, dass Gott da mal so gesprochen hat. Und das ist nicht, weil wir es verpasst haben oder weil Gott sich's anders überlegt hat, sondern weil die Zeit noch nicht reif war zum damaligen Zeitpunkt, weil die Dinge dort noch nicht dran waren. Dinge waren dran, Leute haben sich vorbereitet, Leute haben sich ausgerichtet, aber plötzlich spricht der Heilige Geist wieder über diese Worte. Wir sehen dieses Prinzip überall in der Schrift. Daniel ist damals im Exil in Babylon und er öffnet die Schriftrollen. Und er öffnet die Schriftrolle von Jeremia und plötzlich liest er, dass 70 Jahre über Jerusalem ergehen werden, dann wird Gott Jerusalem neu heimsuchen. Und dann rechnet Daniel, wann war das denn genau, wann wurden wir denn vertrieben und so weiter und so fort. Und er sieht, wow, die 70 Jahre sind erfüllt. Und dann sagt Daniel nicht, naja, dann bin ich mal gespannt, ob da was kommt, ob das Gott so meint, sondern Daniel liest das Wort Gottes und er fängt an, das Wort Gottes Gott zurückzubeten. Er sagt, Gott, du hast damals gesagt, dass nach 70 Jahren wirst du Jerusalem wieder aufrichten. Er fängt an zu beten, er fängt an zu fasten und er legt es Gott vor. Und wenn du die Geschichten dir durchliest im Buch Daniel, aber auch bei Ezra, bei den Chroniken, dann siehst du im gesamten Zusammenhang, dass plötzlich eine Zeit beginnt, wo der König von Babylon damals und auch Persien in den ganzen Königreichen dort, dass ein Ruf ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, dass die Juden zurückgehen dürfen und dieser prophetische Plan, den Gott Jahre zuvor schon angekündigt hat, kommt plötzlich in Existenz. Wes Hall hört in den 80ern von diesem Wort von Berlin und London, kommt aus England und entscheidet sich, ich weiß nicht mehr genau in welchem Kontext, aufgrund dieser Prophetie Deutsch zu lernen, weil er sich denkt, ich werde mal Anteil haben an dem, was Gott in dieser Zeit tun wird. Lernt Deutsch und hat eine ganze Geschichte über Kansas City, wo genau diese Prophetie auch eine Rolle spielt, um jetzt nach Jahren in Deutschland wieder zu landen und ist jetzt hier. Und lustigerweise war letztens Gott TV in Stuttgart und hat dort ein Interview gemacht wegen der Holy Spirit Night und so weiter. Und weil sie ihn auch kennen, haben sie ihm gesagt, hey Wes, wenn du schon hier bist, können wir dich nicht auch kurz interviewen? Und er dachte so vielleicht 5 Minuten. Und im Endeffekt ist ihre Frage, wie bist du eigentlich von England nach Kansas nach Deutschland gekommen? Und er plötzlich erzählt er auch die Geschichte und Gott TV broadcastet dieses Zeugnis, wo wir spüren, Gott möchte genau über dieses Thema eine Konferenz machen und etwas vorbereiten, was er vor Jahren gesprochen hat und möchte eine Generation vorbereiten für etwas Glorreiches, was kommt, aber auch für etwas Herausforderndes, was kommt. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Herr, ich bete, dass du die verbleibenden Minuten nutzt, um einen Herzschlag weiterzugeben, dass du unsere Herzen erwächst, dass du uns zurüstest. Herr, wir beten, dass diese Worte in uns etwas auslösen, aber auch darüber hinaus. Und wir beten, dass du dieses Format nutzt, um deinen Sohn zu verherrlichen, dass du es nutzt in den nächsten Jahren, um etwas wachzumachen, auch in unserer Stadt, was deinem Sohn Ehre gibt und was die Rückkehr deines Sohnes mit vorbereitet. Amen. Amen. Wisst ihr, es ist kein Zufall, dass wir einen König oder einen Herrscher, einen Führer in dieser Stadt hatten, der Berlin zu einer Stadt machen wollte mit einem 1000-jährigen Reich. Das ist ein Bluff und ein Abklatsch von dem Original, nämlich dem jüdischen König Jesus, der ein 1000-jähriges Reich auf Erden aufrichten wird. Und die Berufung unserer Stadt, unserer Nation wurde total pervertiert und Gott möchte ein Original aufrichten, auch mit Berlin im Kontext des kommenden jüdischen Königs. Amen. Mein erster Punkt ist Zusammenspiel von Gottes Wort und Prophetie. Ich habe gerade etwas erzählt über ein prophetisches Wort, was Wes Hall gehört hat, was andere gehört haben. Und prophetische Worte sind fantastisch, aber wir leben nicht nur aufgrund von Prophetien. Amen. Gottes Wort ist das, was uns Richtung gibt, was uns Weisung geben soll, wo wir Dinge hören sollen. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in eine Zeit, als Jesus noch gelebt hat. Und zwar in Lukas 21, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern gegenüber des Tempels in Jerusalem auf dem Ölberg. Sie schauen auf den Tempel und dann heißt es, als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, da sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird dies sein und was ist das Zeichen, dass das passieren soll? Also Jesus gibt ihnen damals ein Wort und sagt, ihr seht diesen Tempel, aber es kommen Tage, da wird dieser Tempel abgerissen werden. Und die Juden sagen, seine Freunde, seine Jünger fragen ihn, Jesus, wann ist das? Wir lesen den gleichen Kontext von einem anderen Freund von ihm beschrieben. Matthäus schreibt in Matthäus 24, Jesus trat hinaus, ging von dem Tempel weg und seine Jünger kamen zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Also die Jünger sagen, guck mal, wie schön das hier ist und wie schick das gebaut ist. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, also sie sind am Tempel, er sagt, hier bleibt nichts, wie es ist, sie spazieren weiter auf die andere Seite, auf den Ölberg und seine Jünger sagen dort zu ihm, Jesus, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das ist ganz interessant. Die Jünger hören, der Tempel wird zerstört werden und sie fragen in diesen zwei Stellen, wann ist das soweit? Und hier ergänzen sie es noch, sie sagen, okay, wenn der Tempel zerstört wird, dann muss das wohl das Ende der Welt sein, die Vollendung der Zeitalter. Also sie denken, die zwei Dinge fallen zusammen. Das ist ganz wichtig, wenn wir über Prophetie sprechen. In der Bibel sind oft prophetische Ereignisse und zwischen einzelnen Versen können 2000 Jahre sein. Jesus kommt und zitiert Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, lesen wir in Lukas 4,18. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, gute Botschaft zu verkündigen, Gefangene zu befreien und so weiter und so fort. All das Glorreiche. Und mitten im Satz macht er eine Pause. Da steht nämlich dann der zweite Teil und ich verkünde den Tag der Rache für unseren Gott, wenn er seine Herrschaft am Ende der Welt aufrichten wird. Aber Jesus bleibt mitten im Satz, mitten im Vers macht er Pause. Und zwischen diesen zwei Versen sind jetzt schon über 2000 Jahre vergangen. Und manchmal versteht man das nicht, wenn man biblische Prophetie liest, dass da Zeitläufe drin sind, Zeitabschnitte. Und so denken auch die Juden, ah ja, wenn der Tempel zerstört wird, das ist also die Zeit, wenn du zurückkehrst. Und Jesus sagt nicht, nee, das hat nichts miteinander zu tun, sondern er gibt ihnen an der Stelle eine Antwort. Und zwar gibt er ihnen eine Warnung. Er antwortet in diesem Kontext, wenn ihr in diesem Kontext Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist, dann sollen die, die in Judäa auf die Berge sind, auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte, in Jerusalems Mitte sind, daraus fortgehen. Und die auf dem Land sind, sollen nicht nach Jerusalem reingehen. Denn dies sind die Tage der Rache und so weiter und so fort. Okay, was möchte ich euch sagen bei Punkt 1? Es gibt ein Zusammenspiel, was absolut notwendig ist, von prophetischer Rede und dem Wort Gottes. Diese Verse, die ich euch jetzt vorlese, sind Wort Gottes, weil damals gibt sie Jesus und wir haben sie heute in der Bibel. Jesus sagt, es kommt eine Zeit, damals zu den Jüngern, da wird der Tempel zerstört, da werden verschiedene Dinge geschehen. Und wenn ihr Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann geht aus der Stadt fort. So, wir sind in der Zeit damals vor knapp 2000 Jahren. Jesus stirbt ungefähr 30 nach unserer Zeitrechnung, plus minus ein paar Jahre, ist jetzt nicht so wichtig. Er stirbt, er steht von den Toten auf, er spricht zu seinen Jüngern, dass er jetzt gehen wird, dass er den Heiligen Geist senden wird. Er fährt zum Himmel auf, geht zu seinem Vater zurück, er sendet den Heiligen Geist. Kennt ihr alle, haben wir gerade gefeiert, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, wenn du nicht weißt, was Pfingsten ist, weil du hier zu Gast bist. Das ist der Tag, wo der Heilige Geist, wo Gott in Kraft auf seine Freunde gekommen ist. Die Jünger fangen an, das Evangelium zu verkünden in der ganzen Region. Und jetzt ist was ganz Spannendes. Wir haben hier Wort Gottes mit Dingen, wo Gott etwas spricht. Und Gott schreibt seine Geschichte inmitten dieser Menschheitsgeschichte, die wir kennen. Also Könige werden eingesetzt, Herrscher kommen, Königreiche, Demokratien. Und inmitten dieser Welt, wie du sie kennst, schreibt Gott unscheinbar seine Geschichte. Und ihr damals kennst die großen jüdischen Geschichtsschreiber, die haben, oder römischen Geschichtsschreiber, die haben so Randnotizen. Josephus hat ein bisschen was und auch ein bisschen mehr über die Christen und so weiter geschrieben. Aber wenn wir uns vorstellen, das Gewaltige, was passiert ist, Gott ist Mensch geworden, das lesen wir gar nicht bei den historischen Berichten so viel. Es gibt da schon Überlieferungen, absolut, aber, und dass sie davon reden. Aber Gott macht die Dinge oft so unscheinbar, obwohl es mit der Ewigkeit zu tun hat. Manchmal wünsche ich mir, Gott, zeig doch der Welt viel eindeutiger, wie du bist. Aber Gott schreibt es in sein Buch, Gott sagt es seinen Freunden und er möchte, dass seine Freunde es weitererzählen. Das heißt, seine Jünger verkündigen das Evangelium überall, das Römische Reich regiert, immer brutaler. Und damals in Jerusalem, in Israel, kommt immer mehr Widerstand auf gegen die römische Besatzungsherrschaft. Es wird immer mehr Aufruhr und es gibt eine Gruppe, die nennt sich damals die Zeloten. Und die stößt es, dass die Römer die Stadt belagern, dass sie willkürlich sind und sie wollen die römische Herrschaft durch Kampf überwinden. Die Jünger warten auch noch. Jesus, du wirst doch jetzt kommen. Also wann ist dieser Zeitpunkt, dass du gewaltig kommst und deine Herrschaft aufrichtest? Die Jünger wissen noch nicht, dass viel, viel Zeit vergehen wird, bis Jesus kommt. Wisst ihr, manchmal, wir kriegen so Prophetien, wir wissen gar nicht, in den 80ern werden Worte gegeben, da denken wir, boah, nächstes Jahr ist es soweit. Gott wird Gewaltiges tun und jetzt ist 2018. Einfach mal 30 Jahre vergangen. Hey, Gott macht es so und das macht uns manchmal müde, unklar, verwirrt. Ja, was ist denn aktuell? Hat es gestimmt? Hat es nicht gestimmt? Die Juden, die Jünger von Jesu, verkünden das Evangelium. Das Römische Reich wird immer brutaler. Im Politischen gibt es die Gruppe der Zeloten, die wollen die Herrschaft nicht mehr. Und plötzlich im Jahr 66 beginnt ein Aufruhr dieser jüdischen Gruppe der Zeloten gegen die Römer. Es kommen viele Römer in Jerusalem um. Und das lassen sich die Römer nicht gefallen. Und sie schlagen diesen Aufstand nieder, sie schicken Verstärkung, sie schicken einen Hauptmann aus Syrien dorthin im September 66 und der kommt und kämpft sich nach Jerusalem vor und umlagert die Stadt. Und jetzt sitzen seine Jünger da und haben plötzlich das Wort Gottes von Jesus vor Augen. Ich bringe euch diese Dinge, weil 3,5 bedeutet, Gott bereitet eine Generation vor. Und Gott bereitet eine Generation vor, unter anderem, weil er Dinge in sein Wort geschrieben hat, die wir kennen müssen, die wir hören müssen, damit wir zu den richtigen Zeitpunkten wissen, hellhörig werden und sagen, warte mal, Gott hat etwas zu dieser Thematik gesagt. Wir brauchen es vom Wort Gottes und wir brauchen es in Ergänzung mit prophetischen Worten, die Dinge einordnen. Das, was wir heute brauchen in der Zeit, die vor uns liegt, sehen wir schon in der Vergangenheit, in dieser Zeit 66 nach Christus. Die Jünger haben also Gottes Wort, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Herrscharen, dann flieht aus der Stadt. Und sie sind dort, sie erinnern sich an dieses Wort und Josephus und Eusebius, das ist so ein Kirchengeschichtsschreiber, die Namen müsst ihr euch nicht zwingend merken, beschreiben die Zeit damals, dass die Gemeinde dann in Jerusalem sogar noch eine Wahrsagung, sie nennen das ein Orakel, also Römer, sie haben ein Orakel bekommen, was die Christen in der Stadt ihnen gesagt hat, verlasst die Stadt, bevor der Krieg ausbricht. Also zwei Dimensionen. Jerusalem ist umzingelt von Herrschern, sie haben das Wort Gottes, was Jesus ihnen gegeben hat, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht, flieht. Und jetzt haben sie eine Wahrsagung, die sagt, flieht aus der Stadt, bevor der Krieg ausbricht. Okay, wenn du dir kurz die Szene vorstellst, eine Stadt, sie ist belagert, ist gar nicht so einfach zu fliehen. Die Stadt ist schon belagert. Aus dem Nichts, ich zitiere mal eine historische Quelle, Cestius Gallus, so heißt dieser römische Hauptmann, wusste nichts von der Verzweiflung der Belagerten, also in Jerusalem, noch von der Stimmung des Volkes. Und er wollte, also das Volk war bereit, die Stadt zu übergeben. Plötzlich ließ dieser Hauptmann seine Soldaten den Rückzug antreten, obwohl kein Missgeschick ihn getroffen hatte. Er verließ die Stadt unbegreiflicherweise. Man weiß bis heute nicht, aber die römischen Geschichtsschreiber beschreiben, dass dieser Hauptmann, dieser römische, plötzlich die Stadt nicht mehr belagert, sondern seine Truppen abzieht. Und die Zeloten, diese jüdische Gruppe, verfolgt sie und bekämpft die Römer. In diesem Augenblick passiert Folgendes. Die Christen zum damaligen Zeitpunkt, jüdische Christen zum Großteil, haben das Wort Gottes, wenn ihr die Stadt umlagert seht, verlasst sie. Und sie haben eine Wahrsagung, bevor der Krieg ausbricht, geht aus der Stadt. Können sie nicht, weil die Stadt belagert ist und die Zeloten sie auch nicht gehen lassen, weil die Juden haben gesagt, ihr müsst mit uns gegen die Römer kämpfen. Und plötzlich gibt es ein Zeitfenster von 8 Tagen, da gehen die Römer weg, die Zeloten gehen auch weg Und alle Christen nehmen diese zwei Worte ernst, ist kirchengeschichtlich alles überliefert, und verlassen die Stadt komplett und fliehen nach Jordanien. Die gesamte Gemeinde Jesu ist nicht mehr in Jerusalem, als die römischen Armeen zurückkehren einige Jahre später und Hunderttausende hinmetzeln und töten. Ist jetzt keine Warnung im Sinn von, was willst du uns jetzt sagen? Was ich dir sagen will ist, Gott bereitet Dinge vor, aber nicht irgendwie theoretisch, sondern ganz konkret, indem er sein Wort gibt und indem er Prophetie gibt. Und diese beiden Dinge müssen zusammenkommen, die müssen gehört werden in der richtigen Zeit. Und aufgrund dessen, was wir hören, sind wir gerufen, Entscheidungen zu treffen, uns auszurichten und Dinge zu tun in unserem Leben. Amen. Gott gibt das Wort Gottes, Gott gibt die Prophetie. Die gesamte Gemeinde verlässt Jerusalem, ist nicht da, als die Stadt zerstört wird, dann 70 nach Christus der Tempel zerstört wird und so weiter und so fort. Und wir sehen dieses Zusammenspiel von Wort Gottes und Prophetie immer wieder in der Heiligen Schrift. Wir sehen zum Beispiel, dass es Gottes Herzschlag ist, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde geht. Amen. Schon im Alten Testament sagt er zu Abraham, Abraham, ich segne dich und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Wir sehen im Alten Testament schon, dass Menschen sich anschließen ans jüdische Volk und er möchte, dass die Völker der Erde durch die Juden Gott kennenlernen und dann auch mit Gott versöhnt werden, indem sie sich dem jüdischen Volk anschließen. Als Jesus dann Mensch wird, sagt er seinen Jüngern, auch bevor er geht, wir haben es gerade gehört, auch von Marvin, er sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen, ihr werdet Kraft empfangen und dann predigt dieses Evangelium, diese rettende Botschaft, predigt es in Jerusalem, predigt es um Jerusalem herum, das ist Judäa, predigt es noch ein bisschen weiter um Jerusalem herum, das ist Samaria, bis an die Enden der Erde. Also Jesus will, dass diese rettende Botschaft bis an die Enden der Erde geht. Amen. Das war Wort Gottes, das war bekannt. Aber kein Jünger ist losgegangen. Sie waren dort in der Region, ein bisschen Samaria hat Philippus gemacht, aber auch nur, weil sie verfolgt wurden dann in Jerusalem. Das Evangelium ist dort vor Ort geblieben, es ist nicht an die Enden der Erde gegangen. Und dann in Apostelgeschichte 10 sitzt Petrus auf dem Dach am Meer, wartet auf sein Mittagessen und plötzlich hat er eine übernatürliche Erfahrung. Das ist Prophetie. Der Geist Gottes sagt, warte mal, Petrus, es gibt Dinge, die habe ich in meinem Wort schon längst gesagt und du musst verstehen, jetzt kommen Zeiten, jetzt erfüllt sich etwas und damit du im richtigen Rhythmus bist, musst du das Wort Gottes nehmen und dann die prophetischen Gaben und du musst es übereinander legen, dann siehst du messerscharf. Und das prophetische Wort kommt zu Petrus und er sieht in einer Trance und die Quintessenz der Trance ist, dass Gott Völker nicht als unrein, dass er nicht nur die Juden rein und die anderen unrein nennt, sondern dass Gott alle Völker liebt, dass er alle als rein sieht und dass er möchte, dass die rettende Botschaft zu allen Menschen geht. Das war schon längst klar im Wort Gottes, aber niemand hat dementsprechend gehandelt. Obwohl es klipp und klar aufgeschrieben war, ist niemand zu den Heiden gegangen. Deswegen, es gibt Dinge, die hat Gott klipp und klar gesagt, aber weil wir sie nicht hören, läutet Gott durch Prophetie Glocken und weckt sein Volk auf. Er schickt Träume, er sendet Propheten und er sagt, hört ihr, seht ihr, was dort steht? Ich möchte, dass ihr dem Gewicht gebt. Ich meine, was ich sage und ich sage, was ich meine. Damals klopft es an der Tür, unten stehen drei Abgesandte von einem römischen Hauptmann, die sagen, ey, uns ist ein Engel begegnet und Gott hat gesagt, du sollst mit uns mitkommen und uns erzählen, du hast eine Botschaft, durch die wir gerettet werden. Und Petrus denkt, wow, Gott hat es echt vorbereitet und geht mit ihm mit. Hey, Gott macht das Gleiche heute, Amen. Ist ein kleiner Nebenpunkt, das ist nicht meine Message, aber Gott sucht die ganze Welt heim mit seinem Evangelium. Ich habe auf Facebook gerade was gepostet von einem der höchst gebildetsten Juden, der alle möglichen Titel hat, der dem Jesus in der Jesus-People-Bewegung begegnet ist. Er gibt da sein Zeugnis, wie Jesus bei ihm im Zimmer stammt. Und der gleiche Dienst hat heute gepostet, dass die größte Resonanz, die sie gerade bekommen, Juden, die den Messias verkündigen, die größte Resonanz bekommen sie gerade aus Gaza, aus dem Gazastreifen, über ihre Online-Plattform, wo Jesus Hunderten in Träumen begegnet und Leute unter Verfolgung in Verstecken errettet werden. Gott tut Gewaltiges überall auf der ganzen Erde. Wir sind in Zeiten, die sind so entscheidend, dass wir verstehen, was Gott gerade macht. Gott nutzt das Wort Gottes und dann ergänzt er es und bestätigt und beleuchtet es durch Prophetie, damit wir Dinge verstehen, wo wir gerade stehen. Zweiter Punkt, Nichtwissen kostet. Wir können es uns nicht leisten, nicht Bescheid zu wissen. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wir denken dann immer, naja, wenn Gott will, dann wird er es schon machen. Stimmt nicht. Ich habe von einer Frau, leider finde ich ihren Namen nicht mehr, ein Zeugnis gehört. die war jahrelang, ich glaube 10, 15, 20 Jahre, krank und hat unglaublich unter Schmerzen gelitten. Und ihre Theologie hat ihr gesagt, das ist etwas von Gott, was sie aushalten muss, wodurch sie Gott verherrlicht, indem sie Gott treu bleibt und so weiter und so fort. Und sie hat nicht erwartet, dass Gott heilen möchte, sondern das hat sie als ihr Kreuz, als den Stachel gesehen, schlechte Theologie, und hat es ausgehalten für Gott. Die Frau ist radikal von Gott geliebt und die hat es auch gut gemeint. Aber die wusste etwas nicht. Und dann kommt sie in eine Konferenz, wo Randy Clark und Bill Johnson über Heilung lernen und hört, dass Gottes Wille ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Und hört diese Einfachheit des Evangeliums, dass jeder Kranke, der zu Jesus kam, geheilt wurde. Hat Jesus alle Kranken geheilt? Nein, nicht souverän. Jesus ist nicht zu jedem Kranken gegangen und hat ihn gesund gemacht. Aber jeder Kranke, der zu Jesus kam, wurde gesund. Jeder. Es gibt keine einzige Begebenheit, wo Jesus sagt, tut mir leid. Da gibt es eine Lektion, die muss ich dir beibringen. Die Wege Gottes sind höher als deine, seine Gedanken auch. Deswegen, du verstehst es jetzt nicht. Nein. Jeder, der zu Jesus kam und gesagt hat, heile mich. Das ist biblischer Standard. Es ist noch nicht der Standard in unseren Gemeinden, aber es ist biblischer Standard. Jeder, der zu Jesus kam, jeder wurde geheilt. Und als sie zu den Jüngern kamen und die Jünger nicht heilen konnten, haben sie Jesus geholt und der hat nicht erklärt, ja, wisst ihr, das war nicht das Timing, sondern er sagt, Leute, ihr habt es echt nicht begriffen und heilt die Person, Matthäus 17 und 18. Das wusste die Frau nicht. Dann hört sie das plötzlich und merkt, boah, das fordert mich aber jetzt heraus. Und dann habe ich 15 Jahre aufs falsche Pferd gesetzt. Das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, wenn du merkst, boah, dann habe ich 15 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, manchmal auch nur ein Jahr, dann habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Aber sie hat gemerkt, nein, der Heilige Geist schenkt mir hier Erkenntnis. Ich möchte diese Erkenntnis annehmen und dadurch Veränderung in meinem Leben erleben. Amen. Das Gleiche gilt im Kontext Heiliger Geist, Sprachengebet und so weiter und so fort. Ich war in so vielen Gemeinden, wo Menschen sich ein siegreiches Leben in der Kraft Gottes wünschen und sie kennen nicht die Realität der Taufe im Heiligen Geist. Und wenn es ihnen niemand erzählt, dann in der Regel passiert es auch nicht souverän. Manchmal schon, Gott hat schon seine Wege, wie er sich reinsneakt. Amen. Was von einer Frau, die hat alle aus der Gemeinde geschmissen, die Frau von John Wimber, die in Sprachen gebetet hat durch eine 5-Punkte-Predigt, warum es falsch ist. Und eines Tages träumt sie nachts ihre 5-Punkte-Predigt und bei Punkt 5 wird sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und wacht in Sprachen betend auf und denkt dann so, oh wow, dann war ja das falsch, was ich gepredigt habe. Also Gott hat schon seine Wege, aber wir sehen, nein, wenn es keine Offenbarung gibt, wenn es nicht verkündigt wird, dann verpassen Menschen ein Potenzial, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Nicht wissen kostet. Gott möchte, dass wir Dinge verstehen von seinem Wort her, dass wir Zusammenhänge verstehen, damit wir vorbereitet sind. Gott bereitet vor durch sein Wort, sein geschriebenes Wort und durch Prophetie, mit der er Dinge ergänzt und zusammenbringt, damit wir sehen, in was für einer Zeit wir leben und was das für uns bedeutet. Der zweite Punkt beende ich oder fasse ich zusammen mit folgenden Gedanken. 89 Kapitel haben die 4 Evangelien im Neuen Testament. Und das ist jetzt nicht ganz stimmig so, aber ihr versteht den Punkt. Diese 4 Evangelien, diese 89 Kapitel, reden von Jesu, von seinem ersten Kommen, natürlich auch ein bisschen von seinem zweiten und so weiter, aber 89 Kapitel sind Jesu erstem Kommen gewidmet, der Generation, die gelebt hat, als Jesus auf Erden war. Aber fast doppelt so viele, um die 150 Kapitel, hat die Bibel, kein Thema hat mehr Kapitel wie die Generation, die seine Rückkehr sehen wird. Es gibt kein Thema, was Gott, über das Gott mehr spricht, als die Generation, die seine Rückkehr erleben wird und wo Gott darüber spricht, über die Dynamiken, die es da geben wird, die Herausforderung, die Herrlichkeit, die Strategien, die Fallen des Feindes. Und Gott sagt, dieses Thema ist so wichtig und ich lasse euch im Vorab darüber Bescheid wissen, damit ihr ready seid, wenn es soweit ist. Tragischerweise ist das Thema, da reden wir gar nicht drüber. Oder man denkt, ach, das ist alles so kompliziert und man kann es gar nicht verstehen. Oder, ja, da haben schon so viele irgendwas gesagt und das war dann so komisch, ich will es lieber gar nicht mehr hören. Wenn ich an das Thema Rückkehr Jesu denke, dann denke ich ganz oft an so eine Geschichte, die ich als Kind von meinen Eltern erzählt bekommen habe. Der Hirte, der irgendwie auf die Schafe aufpassen muss. Und dann ruft er, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf. Und das ganze Dorf rennt ihm zur Hilfe und sagt, ha, 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 es ist gar kein Wolf da gewesen. Und dann sagen sie, das darfst du nicht mehr machen. Und dann ruft er wieder, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf. Und dann kommen wieder alle ganz aufgeregt. Und es ist wieder kein Wolf da gewesen. Und als er beim dritten Mal ruft, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf kommt, weil tatsächlich ein Wolf kommt, kommt niemand mehr und hilft ihm. Und manchmal habe ich das Bild, wenn wir so über Endzeit und Rückkehr Jesu sprechen, dass Leute so denken, ach, das ist alles so, man weiß es eh nicht, falscher Alarm und bringt gar nichts. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Ich glaube, der Heilige Geist haucht weltweit auf diese Thematik und spricht darüber, dass er eine Generation vorbereiten möchte, die um diese 150 Kapitel Bescheid weiß, die weiß, was sagt Gott über diese Zeit, von seinem Wort erstmal, was sagt sein Wort dazu, was sind die Dynamiken, was sind die Herausforderungen, was sind die Fallen, was sind die Täuschungen, was sind die Verheißungen. Hey, da gibt es fantastische Verheißungen, Amen. Da gibt es fantastische Versprechen, die Gott vorbereitet hat. Das Ende der Zeit ist die große Ernte, das ist, was wir sehen. Bis an die Enden der Erde wird das Evangelium in Kraft verkündigt und aus allen Nationen werden Menschen errettet in großer, großer Kraft. Amen. Es ist eine glorreiche Zeit, die vor uns liegt. Amen. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir über diese Zeit Bescheid wissen. In Offenbarung 1, Vers 1 lesen wir, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Ihr kennt vielleicht alle das Wort Apokalypse. Das ist das Wort Offenbarung. Und da haben wir schon so ein Gefühl. Das ist, was wir spüren, wenn wir Apokalypse hören. Aber Apokalypse heißt aufdecken, sichtbar machen. Gott möchte, dass etwas sichtbar wird. Gott will, dass wir etwas sehen. Gott will, dass wir etwas verstehen. Wir denken, das Buch der Offenbarung ist das Buch mit den 7 Siegeln. Der Begriff kommt übrigens aus dem Buch. Also das Buch versteht man gar nicht. Gott sagt, nein, 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 das Buch ist eine Offenbarung. Du sollst etwas verstehen. Offenbarung 1, Vers 1. Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten, dir und mir zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie, die Offenbarung, durch seinen Engel sandte, hat er sie Johannes kundgetan. Er hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Er hat alles bezeugt, was er sah. Und jetzt ein entscheidender Vers. Glücklich, wer dieses Buch liest, wer die Worte der Weissagung hört und wer bewahrt, was in ihr geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Glücklich, wer hört, wer es bewahrt, wer es liest, wer es hört und wer es bewahrt. Lesen, hören, bewahren, denn die Zeit ist nahe. Gott bereitet eine Generation vor. Hör zu, wir streiten uns nicht um 5, 15, 50, 25, 75, 120 Jahre. Darum streiten wir uns nicht. Who knows? Wir wissen weder Tag noch Stunde, sagt die Bibel. Aber Jesus sagt, es gibt gewisse Dinge, wenn die kulminieren, dann wisst ihr, wie wenn ihr einen Baum sprossen seht, dann wisst ihr, dass der Frühling, der Sommer nahe ist. Guck mal, Jesus sagt, das ist, was ich von euch verlange. Wenn du siehst, dass der Kirschbaum anfängt zu sprossen, dann weißt du, der Frühling oder der Sommer, je nachdem, was du für eine Kirsche hast, ist nah. Das ist kinderleicht. Amen. Und so sagt Jesus, es ist nicht hochkomplex, sondern es gibt einige Dinge, wenn ihr die seht, dann müsst ihr verstehen, ob ihr wollt oder nicht, die Zeit ist nah. Er sagt, innerhalb einer Generation werden diese Dinge geschehen. Die Bibellehrer sind unterschiedlicher Meinung, von 40, 70, 100 Jahren kann alles eine Generation sein. Deswegen Tag und Stunde wissen wir nicht, aber wir sehen eine Season. Schließen wir es ab damit, weil wie gesagt, es ist eine Vorbereitung für die Konferenz, um euch zu werben, dabei zu sein die Tage. Es braucht dieses Jahr leider einen Urlaubstag, weil wir konnten es nicht in Ferien oder über einen Feiertag legen aus verschiedenen Gründen. Es beginnt am Donnerstagabend, dem 15., den 16., Entschuldigung, es beginnt am Donnerstagabend, den 15., genau, und den 16. müsste man dann irgendwie frei nehmen, den Freitag, weil wir machen nur Komplettkarten für die ganze Konferenz und der 17. ist dann ein Samstag. Es beginnt Donnerstagabend, Freitag und Samstag. Und ich erzähle euch das, um euch zu werben, aber auch, damit ihr andere werben könnt, über Social Media, Freunde, einfach davon erzählt, es wird keine Doomsday-Konferenz. Es wird eine Konferenz, die über die Herrlichkeit Gottes spricht, über das, was Gott tut, aber auch eine, die sein Volk vorbereitet und erwartet, dass der Heilige Geist in großer Kraft, in großer Vollmacht kommt, um sein Volk mit Kraft und mit Herrlichkeit auszustatten, weil die größten Tage, die siegreichsten, die herrlichsten Tage der Gemeinde stehen ihr noch bevor. Amen. Die sind nicht hinter uns, die liegen vor uns. Und neben dem Wort Gottes hat Gott gesagt, dass er Berlin als eine Schlüsselstadt sieht für das, was kommt. Das ist, was ich anfangs meinte. Wir haben das Wort Gottes und wir haben prophetische Worte. Die ganzen Prophetien erzähle ich euch nicht hier. Wir werden Clips machen, wo wir was davon erzählen. Wir werden auf der Konferenz davon erzählen. Aber es gibt neben dem Wort Gottes prophetische Dinge, die zeigen, was Gott vorbereitet hat und was er mit uns tun möchte. Ich beende es mit folgenden Gedanken. Wir wissen weder Tag noch Stunde, sagt Jesus in Markus 13, aber wir können die Zeit erkennen. Die Zeichen der Zeit, die die Bibel uns nennt, es gibt verschiedene, ich nenne mal nur eigene, ist, der Missionsbefehl wird erfüllt sein. Wir wissen, am Ende der Tage, das Evangelium wird allen Ethnien, allen Volksgruppen verkündet werden, haben wir gerade von Marvin gehört, dann aber kommt das Ende. Die großen Missionsgesellschaften sind sich einig, dass in den nächsten 5 bis 7 Jahre alle Volksgruppen zumindest das Evangelium gehört haben werden. Das erste Mal in der Geschichte. Gab es noch nie. Bis vor 70 Jahren ist alle alttestamentliche Prophetie, man hat vor 70 Jahren, vor 75 Jahren, haben viele gar nicht geglaubt, dass Gott es wörtlich meint, dass er die Juden aus allen Völkern sammeln wird. Lest mal Jeremia, lest mal Hesekiel. Da heißt es, es kommt der Tag, da wird es nicht mehr heißen, Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern es wird heißen, Gott, der sie gesammelt hat aus allen Nationen und sie heimbringt an ihr Volk. Nach 2000 Jahren, das gibt es nirgends in der ganzen Weltgeschichte noch einmal. Das ist biblische Prophetie, die, wenn man sie liest, merkt, es erfüllt sich 1:1 vor unseren Augen. Das gab es nicht bis vor 70 Jahren. Das sind alles Dinge, die zusammenkommen. Der Heilige Geist bereitet etwas vor. Der Heilige Geist hat gesprochen durch prophetische Worte, dass die Generation, die das sieht, eine Gemeinde sein wird, die auf Tag- und Nachtgebet gegründet sein wird. Tag- und Nachtgebet ist nicht ein netter Arbeitszweig. Tag- und Nachtgebet, eine Gemeinde, die im Gebet, in Anbetung, in Vollmacht, in der Herrlichkeit Gottes steht, ist das, was Gott vorbereitet. Eine Gemeinde, die so siegreich ist, dass die Könige der Erde sich vor ihr fürchten werden. Die Gemeinde wird voller Kraft und voller Herrlichkeit sein. Der Heilige Geist hat gesprochen, dass die Gemeinde die Fülle der Geistesgaben haben und in ihr wandeln wird. Gott hat zu Mike Bickle hörbar gesprochen in Kairo 1982, dass er innerhalb einer Generation Christentum komplett transformieren wird und es ein völlig anderes Erscheinungsbild sein wird. Gemeinde wird nicht mehr so die Randfigur sein, der man nicht wirklich Raum gibt und die man so ein bisschen belächelt. Ach, du bist auch Christ, na, mein Beileid. Sondern die Gemeinde wird kraftvoll, herrlich und heilig sein. Rein. Alles Dinge, die der Heilige Geist in ihr wirkt. Vielleicht kannst du ans Klavier kommen, Carsten. Ich möchte euch als letzten Punkt ein tagesaktuelles Beispiel geben, was mein Herz herausfordert. Schaut mal, es kommen Dinge über die Erde, als sie fragen, was ist das Zeichen der Zeit, wenn du kommst? Und sagt Jesus unter anderem, lasst euch nicht verführen. Viele werden unter meinem Namen kommen und werden viele verführen. Wir lesen sogar davon, dass bevor all das kommt, bevor wir entrückt werden, bevor Jesus wiederkehrt und so weiter und so fort, sagt der Thessalonikerbrief, werden viele Christen von Jesus abfallen, also weggehen. Nicht zwingend, dass sie sagen, ach, Jesus will ich nicht mehr, ich nehme jetzt Buddha oder was auch, wen auch immer, sondern sie gehen von dem Jesus der Bibel weg. Dem Jesus, der sich in dem Wort Gottes offenbart. Und Jesus ist Liebe, Amen. Aber Jesus ist auch Wahrheit. Und er definiert verschiedenste Dinge. Er definiert, was Liebe ist. Er definiert auch, was Ehe ist. Er definiert, wie er damit umgeht, wenn Menschen ihn nicht wollen. Er definiert, dass er der einzige Weg zum Vater ist und niemand zu ihm kommt, außer durch ihn. Es gibt Dinge, die sind eben nicht populär und glorreich, wo alle sagen, what a message. Sondern es gibt Teile in der Botschaft von Jesus, die act an, da stoßen sich Menschen und sagen so, oh, das ist aber extrem. Und es gibt mehr und mehr Prediger im Namen von Jesus, die runden das ab. Die wollen das so populär machen, dass du merkst, nein, es ist populär. Es ist der fantastischste König, den es gibt. Es gibt niemanden wie ihn. Aber es gibt Dinge, da definiert er Sachen, die sind anders, als der Zeitgeist sie prägt. Und die Täuschung liegt darin, nicht, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Dinge reden, die falsch sind, sondern dass Menschen im Namen Gottes aufstehen und Dinge sagen, die nicht wahr sind. Was mir das Herz zerrissen hat in den letzten 2 Wochen ist, dass durch alle sozialen Medien hindurch ein Prediger gepostet wurde und gefeiert wurde, nämlich der Hochzeitsprediger von der königlichen Hochzeit in England. Super sympathisch. Tagesschau hat einen eigenen Artikel über ihn gemacht. Feurige Predigt im steifen Britannien. Als eigener Artikel neben dem ganzen Weltgeschehen machen sie einen Artikel, wo sie über einen Gottesdienst predigen und sagen, wow, der Prediger hat mit Feuer gepredigt. Ey, das ist eigentlich, denkst du dir, glorreich, Mann. Wir sind in Erweckung. Die Tagesschau berichtet darüber. Hey, und wirklich, der ist sympathisch. Alles. Und ich zitiere mal, die Tagesschau hat sogar ein Bild gemacht für Facebook und Twitter und Instagram und was es alles eben gibt. Die ganzen Begriffe extra nachgeschaut. Und sie machen extra ein Bild, wo es draufsteht, wir müssen die Kraft der Liebe entdecken. Wenn wir das tun, dann sind wir in der Lage, aus dieser alten Welt eine neue zu machen. Liebe ist der einzige Weg. Amen. 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 Aber Liebe, wie Gott sie definiert. Und dieser Mann, Gott zu ehren, ich will das nicht beurteilen, ich sage euch einfach nur einen Punkt. Er ist der Hauptverfechter, der sagt, nein, Ehe können wir ganz anders definieren. Er ist der Hauptverfechter, er wurde sogar ausgeschlossen aus der anglikanischen Kirche, weil er das vollzieht. Und so viele Leute sind begeistert, sagen, ja, das stimmt. Und dann kommst du als Christ und sagst, wenn du jetzt neben ihm stehen würdest, wenn hier der Prediger der Liebe steht und ich und sagt, naja, ich glaube, dass Gott Ehe anders definiert, dann wirkt der weit populärer. Und dann ist er ihr. Und dann sagt er, nein, wir sind nicht gegen Menschen. Wir sind auch nicht gegen Menschen, die anders fühlen. Aber Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Wahrheit. Und Gott möchte etwas sensibilisieren, dass wir voller Wahrheit sind, voller Licht, voller Heiligkeit. Und hey, wir sind alle auf dem Weg. Aber es ist so wichtig, dass wir auf den Grundbotschaften von Gottes Wort stehen. Und wenn erstmal die Lüge drin ist, ist es viel schwerer, dagegen zu sprechen. Ich glaube, Gott bereitet jetzt etwas vor, damit auch unpopuläre Dinge gehört werden, auch in unserem Land, was jetzt vielleicht verschrien wird, was jetzt lächerlich gemacht wird, was wir sagen, ach ihr. Aber ich glaube, wenn wir jetzt reden, wenn wir verkündigen, in den nächsten Jahren, die nächsten 5, 10, 15 Jahre, der Gemeinde aufsteht in Vollmacht und glaubt mir, der Heilige Geist wird in großer Herrlichkeit auf die Gemeinde kommen, die zu seiner Wahrheit steht. Gott wird sich dazustellen, in großer Kraft, ganz gewiss. Der Heilige Geist wird sich in großer Vollmacht dazustellen. Er wird sagen, das ist, was ich zu sagen habe. Er wird es bestätigen, dass er, wie er die Dinge definiert. Das ist eine Gemeinde voller Liebe. Amen. Die Liebe verändert die Welt. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Und Menschen, die anders fühlen, die werden so geliebt werden von dieser Gemeinde, so umarmt werden, so geküsst werden, so willkommen geheißen werden. Aber sie werden auch die Liebe Gottes erleben, die Dinge transformiert und neu macht. Amen. Amen. Und das ist, was Gott macht. Und er bereitet eine Gemeinde vor, die darüber spricht. Und wir werden über Dinge sprechen, die das Wort Gottes sagt, was kommt, die man jetzt nicht sieht. Aber stell dir mal vor, wir sprechen darüber und die Leute sagen, ach, so ein Quatsch. Aber plötzlich kommt es genauso, wie wir es gesagt haben, weil Gottes Wort es schon gesagt hat. Dann werden Leute sagen, okay, warte mal. Das hat die Gruppe doch schon lange, nicht die Gruppe, wir, sein Leib, seine Gemeinde weltweit, das haben die doch schon gesagt. Ich glaube, Gott gibt uns Verantwortung, nicht nur für uns, sondern unser Land mit vorzubereiten. Wie positiv, Samen zu sehen, der zur rechten Zeit aufgehen kann, dass Leute aufwachen und sagen, warte mal, das sieht gut aus, aber die haben schon gesagt, dass es in eine falsche Richtung gehen wird. Es kommt ein falscher Friede, falsche Allianzen, falsche Bünde über die Erde und Gott will, dass wir nicht in die Falle tappen. Wenn du über das Thema noch nie gehört hast und weißt, von was redest du, ist die Konferenz genau das Richtige für dich. Aber es geht uns nicht darum, dass wir 500 Plätze füllen wollen. Es geht uns um ein Mandat, was wir umarmen wollen. Und wir wollen diese Konferenz nutzen, um dieses Mandat zu umarmen. Ich glaube, die Gemeinde, die viel der Herrlichkeit Gottes erleben wird, ist eine Gemeinde, die diese Fülle von dieser Botschaft, Evangelium bis an die Enden der Erde, Tag- und Nachtgebet, Liebe zur Wahrheit, zu seinen Konditionen, wenn wir diese Dinge umarmen, Jüngerschaft, da wird Gott sich mächtig dazustellen. Amen. Ihr dürft gerne mit aufstehen. Lass uns vielleicht ein Lied gemeinsam singen. Gerne, was du. Ich glaube, was der Herr uns so hinlegt, ist, dass wir unser Leben ihm hinlegen können in diesem Kontext. Dass wir sagen, Jesus, ich möchte ein Mann, eine Frau der Wahrheit, der Klarheit sein in dieser Generation. Das darf bei mir beginnen. Das beginnt bei uns. Das beginnt, dass wir uns dem verzehrenden Feuer nahen. Im Hebräer 12, da spricht Gott von seiner Erziehung, die alle erleben, die Gott liebt, die zu ihm gehören. Die für Augenblicke, für Zeiten keine unbedingte Freude produziert, sondern auch Traurigkeit. Aber diejenigen, die dadurch geübt sind, denen gibt sie die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und dass wir sagen, Herr, hier sind wir. Wir sagen, wir erlauben das. Läutere und läutere uns weiter. Wirke in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Tu in uns, was du willst. Wir sind hier. Mach uns zu Männern und Frauen ohne Kompromiss, die tief gegründet sind in deiner Liebe, deren Wurzeln in deiner Liebe verwurzelt sind, die von dir trinken, von dir empfangen, die aus deiner Gnade leben. Sein Volk ist auch ein Volk, was in Gnade gegründet ist. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt: Achte darauf, dass nicht bei irgendjemand Gnade mangelt, mit nicht Bitterkeit aufsprost und viele verunreinigt werden. Wir danken dir, dass die Gemeinde, die du vorbereitet hast, eine Gemeinde ist, die voller Heiligkeit und voller Reinheit ist. Aber das aufgrund von Gnade und Liebe und Güte und dem Werk vom Heiligen Geist in uns. Wir sagen, Herr, wir stehen vor dir. Wir weihen dir unser Leben. Wir sagen, hier sind wir. Tu in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Du kennst uns, du siehst uns. Herr, wo wir nicht sehen, öffne unsere Augen. Wo wir keine Offenbarung haben, lehre uns. Wo wir nicht hören, gib uns Gnade zu hören. Es soll keinen Bereich in unserem Leben geben, der für dich unantastbar ist. Wenn du spürst, dass dir das Angst macht, dann sag das Gott ehrlich. Dann sag Gott, es macht mir Angst. Dunja hat es vor dem Abendmahl schön beschrieben. Er wird die Herzen mit Feuer taufen und in Brand setzen und neu in Brand setzen und immer wieder in Brand setzen, die durch das Blut von Jesus gereinigt sind, nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Der erste Johannesbrief sagt uns, wenn wir sagen, dass wir ohne Schuld sind, so machen wir ihn zum Lügner. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns. Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, nur die Füße, der Staub des Tages. Wir danken dir für einen Lebensstil von Gnade und Barmherzigkeit, wo dein Blut uns reinigt, immer und immer wieder. Und wir danken dir, dass die Gnade reinigt, aber dass die Gnade dann auch immer wieder transformiert, befähigt und in dein Abbild verwandelt. Danke, Heiliger Geist, dass die Gnade, die du schenkst, eine transformierende Gnade ist, die mit uns einen Weg geht und uns in dein Bild verwandelt. Das ist, was wir wollen. Sag Jesus das mit deinen Worten. Sag, das ist, was ich will. Das ist, danach ist mein Verlangen. Das begehre ich. Danach sehne ich mich. Wenn es Dinge gibt, die er dir vor Augen hält, die es zu korrigieren gibt, empfang jetzt die Gnade, diese Bereiche deines Lebens zu korrigieren und ins Reine und in Ordnung zu bringen. Ich sehne dich mit Mut, mit Geborgenheit, mit Liebe, mit Kühnheit, Dinge zu ordnen, die es zu ordnen gilt. Wir machen das gleich so, dass die Band jetzt aufhören kann und wir Musik einspielen und ihr könnt hier noch einen Augenblick verweilen, wenn ihr wollt, in Gottes Gegenwart und Gott einfach die Dinge hinlegen. Und wenn ihr merkt, ihr seid durch, dann fühlt euch frei, nach draußen zu gehen. Aber wie wir es gesagt haben, wenn ihr spürt, der Heilige Geist wirkt noch, dann haltet die Minuten oder die Augenblicke noch aus. Jesus, wir danken dir für deine spürbare Gegenwart in den ganzen letzten Wochen und Monaten und dass es zunimmt. Wir spüren das und wir lieben das, wir genießen das, wir sagen Ja dazu. Wir danken dir für deine Gegenwart im Gottesdienst, in den Hauskirchen, in den Kursen, in unseren Familien, in unserem eigenen Leben, für den Trost des Heiligen Geistes, für die Gegenwart, des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du unsere Stadt mit deiner manifesten Herrlichkeit heimsuchen wirst. Wir danken dir, dass wir den Himmel offen sehen werden, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Wir danken dir für Engelsbegegnungen. Wir danken dir für Manifestationen deiner Herrlichkeit. Dinge, die in unserer Mitte passieren, mehr und mehr und mehr. Wir danken dir, dass unter deiner Herrlichkeit Unmögliches ganz einfach passieren wird. Für fantastische Heilungen, Wiederherstellungen. Wir danken dir für, wie bei Azusa, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Gliedmaßen einfach ausgewachsen sind. Wir danken dir, dass Zeichen und Wunder in nie dagewesener Art und Weise von dir bereit liegen, für diese Zeit geoffenbart zu werden, auch in der westlichen Kirche. Wir danken dir, dass die westliche Kirche eine Kirche voller Kraft, voller Herrlichkeit und voller Reinheit werden wird. Eine Kirche, die wach ist. Eine Kirche, die wach ist. Eine Kirche, die betet. Wir danken dir, dass du ein Original hast für die westliche Kirche. Wir danken dir für die Gebete unserer Brüder und Schwestern aus anderen Regionen der Welt. Und wir sagen, Herr, wir empfangen ihr Gebet. Wir empfangen ihren Segen. Wir danken dir, dass du den schlafenden Riesen, dass du ihn aufwächst. Dass du ihn durch deinen Geist aufwächst, dass du Leben in ihn hineinhauchst. Hey, wir brauchen das in unserer Stadt, in unserem Land. Und wir sagen, Herr, tu es, tu es, tu es. Hey, wir stehen hier gläubig und hungrig, vertrauensvoll und dich anbeten. Wir sagen, Herr, tu es. Komm in großer Kraft. Wir danken dir für unser Tag- und Nachtgebet. Wir segnen das Tag- und Nachtgebet. Jeden Beter, alle, die vor dir stehen. Wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst. Wir danken dir, dass du reagierst darauf. Wir danken dir, dass du bereit stehst. Kraft und Herrlichkeit zu offenbaren. Herr, wir sagen, so soll es sein. Herr, lass deinen guten Willen geschehen. Lass deinen guten Willen geschehen. Herr, wir rufen das aus auch über diese Woche. Ich möchte euch segnen, dass dieses Flehen, dieses voller Glauben und Zuversicht sein, aber auch voller Hunger, ich möchte uns einmal mehr segnen. Ich danke für den Geist des Gebets, der auf Einzelne kommt, die vor Gott stehen und sagen, Gott, komme deine Herrlichkeit. Ich habe das letztens gesehen bei den Kursen. Gott wird Einzelne nachts wecken und ihr werdet für eine halbe Stunde, Stunde vor Gott sein und ihr werdet ihn anbeten und ihm in Sprachen flehend beten und sagen, komm mit deiner Herrlichkeit, gieß deine Herrlichkeit aus. Und wir sagen, so soll es sein. Wir danken dir, dass du unsere Kinder und die nächste Generation mit hineinnimmst in diese Realität. Such sie heim. Wir sprechen deinen Schutz aus über deinem Werk, über unserem Haus, über unsere Gemeinde, über deinem Leib in dieser Stadt, über Leitern, Pastoren, über deinen Kindern, Herr. Ich überlasse euch für einige Augenblicke einfach noch der Gegenwart Gottes. Schließt es für euch einfach ab, rundet es ab, weiht euch, betet, fleht, gebt euch dem Herrn hin. Und Herr, wir danken dir für deine Treue, für deine Verlässlichkeit in allen Dingen. Herr, wir danken dir, dass in deiner Gegenwart Heilung ist, Heilung die Fülle, Freude die Fülle, Liebkosungen in deiner Rechten. Danke, dass deine gütige Hand ausgestreckt ist, dein Zepter der Gnade. Danke, dass du Begnadung schenkst, danke, dass du Gnade schenkst. Danke, dass du Gnade schenkst.
Okay. Ist da Saft drauf? Okay. Entschuldigung, ich habe noch kurz einen Eindruck. Und zwar, viele Leute, viele Christen sind nach Berlin gekommen und die sind eingeschlafen, die sind gestorben, die sind abgefallen, weil die Kraft hier in Berlin, die ist stark. Ich nenne das jetzt einfach mal Berlin-Decke, Zeitgeist oder wie auch immer. Die haben Kompromisse gemacht und sind dadurch einfach abgefallen mit der Zeit. Und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt da einfach beten sollen dafür, dass die wieder erweckt werden. Und dafür möchte ich jetzt einfach beten. Und Vater, in Jesu Christi Namen komme ich jetzt für all diese Christen, die hier in Berlin einfach als Krieger gestorben sind, abgefallen sind, die einfach verwehrt waren und ihren Weg verloren haben. Und in Jesu Christi Namen sage ich jetzt, dass sie wieder wach werden, dass sie wieder aufstehen, dass sie sich wieder eingliedern, dass sie wieder lebendig werden, in Jesu Christi Namen.
Herr, wir danken dir, dass du auch die ganze Gruppe siehst von denen, die in keiner Gemeinde mehr sind, die von Prophetie, vom Heiligen Geist frustriert sind, die das nicht mehr hören wollen. Und wir beten, schenk ihnen die Gnade von Versöhnung. Schenk ihnen die Gnade, sich neu wieder zu öffnen für dein prophetisches Reden, für das Wirken deines Geistes, für die Kraftwirkung deines Heiligen Geistes. Herr, du siehst die in dieser Stadt frustriert geworden sind, enttäuscht sind. Herr, ruf ihnen zu, wecke sie und hol sie zurück in die Mitte deines Leibes, aber auch in die Mitte deines Wirkens. Herr, wir segnen die, die müde sind, die bitter geworden sind, und wir sagen, Gnade, Gnade. Wir sagen, es ist ein Gnadenfenster für euch, hineinzutreten neu in das, was Gott vorbereitet hat, in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Ihr könnt die Musik gern wieder ein bisschen lauter drehen. Wie gesagt, verbleibt für euch gern noch einen Augenblick vor dem Herrn.